3, 2, 1.
Herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 1, 2, 3. Guten Morgen, Dennis.
Guten Morgen, Herr Hahner. Sag mal.
Wie ist die Lage?
Ist das alles sehr anstrengend. Ich will ja mal nicht direkt jammern. Die Zeiten sind nicht einfach. Es bleibt spannend. Es sind aber auch schöne Themen dabei. Es gibt auch tolle Projekte, die sich gerade so hoffentlich entwickeln. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Und Lichtblicke gibt's auch. Ich hatte ein sehr ereignisreiches Wochenende und ich denke, du auch. Meins war nicht ganz so ereignisreich wie du, aber ich war das erste Mal auf der Dokomi.
Oh.
Ich muss mich outen. Das war das erste Mal. Insgesamt über 170.000 Leute vor Ort in 3 Tagen. Fantastische Core-Veranstaltung, wo wirklich noch das Produkt im Vordergrund steht, wo es wirklich um die Sache geht, wo ich verstanden habe, das, und das ist jetzt kein Hate, es ist einfach anders. Keine Dauerbeschallung, wie ich das von der Gamescom kenne, wo an jedem Stand irgendwie jeder die 9000 Watt Bass Machine mit am Start hat, sondern gar keine Lautstärke, sondern nur die Leute. Alle gehen da entspannt lang, kaufen sich Sachen und haben eine gute Zeit. Es ist eine ganz andere Stimmung und ich habe es sehr genossen. Und hab den einen der beiden Gründer kurz kennengelernt, den Andy heißt er. Richtig cooler Typ. Also wir haben nicht ultra lang geredet. Ich würde den sehr gerne für den Podcast hier einladen. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Fällt mir gerade ein. Super Typ, mega authentisch. Einfach, der hat Bock auf die Sache. So, der brennt dafür. Und der war richtig stolz auf alles und war richtig down to earth. Geiler Typ. Also hat mich voll abgeholt. Und ja, war geil. Meine Erfahrung fürs Wochenende, hab ein gutes Wochenende gehabt. Wie war es bei dir? Du warst nämlich auch unterwegs.
Also den ersten Teil, den du gesagt hast, bevor es ums Event ging, würde ich, also der war jetzt, den hast du so schön generisch formuliert, den würde ich auch unterschreiben. Ja, also anstrengend, nicht alles anstrengend, gute Sachen auf dem richtigen Weg. Ja, Wochenende war mega. Wir waren ja auf der MagicCon.
Ja.
Mit einer ganzen Truppe. Hat schon Spaß gemacht. Also ich finde nach wie vor, und das haben wir hier schon mehrfach thematisiert, wenn du von solchen Veranstaltungen kommst, guck mal, wir sind Mittwoch hin, haben dann natürlich ein bisschen noch gearbeitet irgendwie am Donnerstag, Freitag war dann schon rausgeblockt, weil das Event losging, Samstag, Sonntag halt echt nur treiben lassen, auf der Veranstaltung einfach nur Magic gespielt und Dinge gekauft und einfach nur da abgehangen einfach auch. Und wenn du dann zurück in die Realität kommst, das trifft halt immer hart. So, das macht ja alles Spaß hier, aber ja. Du bist einfach so komplett raus, weil du dich in diesem anderen Universum quasi bewegst.
Ja.
Mega Spaß gemacht, tatsächlich. Und du merkst auch so, alle kommen jetzt zurück und haben so, alle sind so angefixt auf Deckbuilding und machen Sachen und ja, richtig, richtig gut. Also ich bin auf jeden Fall jetzt tiefenentspannt und nice. Geht jetzt mit der neuen Woche, ging gestern schon gut los und jetzt geht's halt weiter, ne? Also heute ist Dienstag für die Leute, die zuhören. Genau.
Der übrigens 2. Juli, ganz liebe Grüße gehen raus, auch an Leute, mit denen ich zuletzt gesprochen habe. Denn die eine oder andere Person hat mir gesagt, ja, das ist jetzt schon ein bisschen komplexer geworden in letzter Zeit, weil wir nicht immer einen Tag vorher oder 2 Tage vorher aufgenommen haben und man thematisch nicht immer hinterherkam. Gut, dass wir jetzt wieder drin sind, weil wenn ihr hört, ist nur ein Tag vergangen. Also ihr seid gefühlt live.
Die Schwierigkeit ist ja die, dass wir das zeitlich timen müssen. Aber deswegen ist mir das so auch viel lieber. Deswegen haben wir es ja auch wieder forciert, dass wir es genau so machen, weil du jetzt einfach wieder näher an den Release-Terminen bist.
Ja.
Und nicht irgendwie 1,5 Wochen, 2 Wochen oder so vergehen.
Voll.
Wir brauchen irgendwann mal eine Evergreen-Folge, die du irgendwann ausspielen kannst.
Als Backup.
Aber das ist nicht diese hier.
Nee, das ist nicht diese hier. Wir haben heute ein fantastisches Thema mitgebracht.
Ja.
Und noch einige News.
Wollen wir erstmal hier den Kollegen mit reinnehmen?
Ja, komm, der soll mit uns über News reden, oder?
Der Erste, der jetzt zum 3. Mal dabei ist.
Ist das wahr?
Das ist
der Erste.
Das ist wahr. Da schreit er schon dazwischen. Ah. Hallo, Dorian.
Hallo, das freut mich.
Wer bist
da
du
ist
denn?
Ein Krefelder Jung hier mit am Start.
Krefelder Jung hier, Krefelder in Berlin. Hi, Dorian hier, CEO vom Level. Das überrascht mich gerade tatsächlich. Ich bin der Erste, der zum 3. Mal da ist. Das ist große Ehre. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Du warst im E-Sport Business Talk in Folge 2 da. Das war 2020,
crazy.
Brudi.
Ja. Wann war das? Also 2020?
2020. Ja. Da haben wir dann über Veritas gesprochen, über das Level. Wir holen ein paar Themen davon wieder raus gleich, aber Dann warst du in Folge 42 vom Spielekeller. Das ist fast 100 Folgen her. Nicht ganz. Eher so 80. 80. Hm. Aber
über fast 100. Jahre.
Man kann ja aufrunden. Ja. Klingt besser. Da, also, ne, wir haben, jetzt haben wir dich wieder hier. Aber tatsächlich bist du, glaube ich, die erste Person, die als reiner Gast zum dritten Mal geladen ist.
Sehr cool. Fühle ich mich sehr geehrt. Vielen Dank.
Wie geht's dir?
Jetzt gerade ganz gut. Reden wir nachher ja in der Tiefe drüber. Hinter mir liegen auf jeden Fall die 8 schlimmsten und stressigsten Monate meines Lebens mit großem Abstand. Anders als alles, was ich vorher durchmachen hab dürfen. Und jetzt gerade ist so, dass, ja, wie Dennis das in seiner Einleitung gesagt hat, so, ne, klar, Branche trotzdem schwierig, sehr viel zu tun, sehr viel Stress, aber halt irgendwie, weißt du, der positive Stress, der, wo du irgendwie morgens aufstehst und du hast so viele Dinge zu tun, dass du eher überwältigt bist davon, was du alles tun kannst und musst. Und das sind irgendwie alles coole Sachen, viele Lichtblicke, vieles, was sich in die richtige Richtung entwickelt. Also jetzt geht's mir ganz gut, aber ich sehe natürlich ein bisschen müde aus, glaube ich. Aber passt schon.
Ich habe dich ja nie anders gesehen in den letzten
das stimmt.
Monaten, in ja, denen das wir uns getroffen haben.
Ja, das stimmt.
Ja, sah sehr erschöpft aus.
Ja, ist auch so. Also war auch, wir feiern uns alle immer für unsere, sind wir alle die Geilsten und alles ist so easy und alles die Erfolge. Auf und
gar
aber,
keinen Fall, Mann.
Das meine ich nicht mehr. Ich fahre nämlich so
aber,
noch, ich
aber es, ist, so es ist ja viel so. Ja.
Und Schilder.
Ja, das ist auch richtig so. Es ist mit Abstand die anstrengendste Zeit meines Lebens gewesen. Also habe schon viel Krams in meinem Leben mitgemacht, glaube ich, aber das war nochmal anders und das ist schon anstrengend, das alleine dann zu managen, also so deine mentalen Kapazitäten zu managen und zu gucken, dass du halt nicht irgendwie selber komplett vor die Hunde gehst oder sowas, war nicht super easy. Deshalb, ich sah mit Sicherheit immer sehr erschöpft aus. Sieht auch jetzt gerade super erschöpft aus, aber es geht gerade in die richtige Richtung.
Wir haben in Folge 42 über Work-Life-Balance und Unternehmungen so gesprochen. Also wir kommen wieder zu den gleichen Themen. Weißt du, das ist so ein bisschen...
Irgendwie kommen wir immer drauf
zurück. Da zieht sich so ein roter Faden durch. Ey, aber pass auf. Im Markt ist echt viel Bewegung. Also das leitet auch perfekt gleich in das Thema.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ne? Freaks for You Gaming. Da gab es nochmal ein Announcement, dass Leute quasi gehen müssen. Hatte Michael ja auch generell über das Thema gesprochen mit uns auf der Circle LAN. Da gab es dann auch die Zitate zu, etc. Und dann wurde natürlich jetzt dann kurz danach angekündigt, also das heißt natürlich, aber ne, weil es halt natürlich von der Sequenz logisch Sinn macht, dass jetzt Notwin quasi die Reste auch genommen hat von Freaks. Also die ganzen restlichen Anteile, muss ich fairerweise sagen, nicht die Reste. Und damit Freaks jetzt übernommen wurde.
Ich find's krass. Also ich hatte Freitag früh, also erst hatte ich unter der Woche mit Micha, mit dem ich einen sehr regelmäßigen Austausch, also semi-regelmäßigen Austausch habe, würde ich sagen, erstmal geschrieben, um dem natürlich viel Kraft zu wünschen, weil ihr wisst das genauso gut, wie ich das weiß. Manchmal muss man Entscheidungen fällen, die super schwer sind. Layoffs sind somit das Schwerste, was du als Unternehmer machen kannst. Gehört leider trotzdem irgendwie dazu und muss man machen können. Und kostet immer Kraft. Und da hatte ich Micha erst noch geschrieben, dass ich natürlich ihm und der Truppe viel Kraft wünsche und wir natürlich auch gerne, weil wir jetzt umgekehrt gerade ein bisschen hiren, dass wir ein paar Leute gerne uns mal angucken würden und sowas. Und dann 2 Tage später schickte er mir halt Freitag früh, als ich auf dem Weg ins Büro war, schickte er mir eine WhatsApp und sagte, nur so ein LinkedIn-Post mit, yo, wir haben jetzt mal was mit Notwin announced. Und mich hat's überrascht, ehrlicherweise, weil Micha natürlich seit so vielen Jahren da die Flagge hochhält. Ich glaube aber, also ich habe mal mit Micha länger über das Konstrukt mit Notwin damals, also er war ja viel im indischen Markt unterwegs, hat sich das angeschaut, wie sein Partner in Crime, mir fällt gerade dessen Name nicht ein, wie der arbeitet und der Akshat, genau, so heißt er. Und das klang schon alles ganz cool. Überrascht hat es mich trotzdem. Ich wünsche denen immer nur das Beste, den Freaks. Manch einer glaubt immer draußen, dass man irgendwie in einem Konkurrenzverhalten sei oder sowas. Freaks sind so ein großer Laden, so lange dabei und so sehr irgendwie wie so ein Pulsmesser für die Industrie, habe ich immer das Gefühl. Irgendwie, wenn du weißt, wenn es denen scheiße geht, dann kann es der ganzen Branche drumherum im Dachmarkt auch gerade nicht sonderlich gut gehen. Und deshalb wünsche ich denen allen nur das Beste. Und wir schätzen die Jungs auch einfach sehr.
Hat dich aber überrascht, dass die Übernahme passiert ist oder dass sie durch Notwin passiert ist?
Gute Frage. Mich hat überrascht, dass überhaupt eine Übernahme passiert ist. Glaube ich. Ich hätte gedacht, dass Micha da irgendwie ich habe da nicht in der Tiefe mit ihm gesprochen und mir jetzt nur den Deal sehr oberflächlich angeschaut, aber dass Micha sein Territorium da, dass es seine Firma ist, weil klar sagt er jetzt, oder klar ist das offizielle Statement, die bleiben eigenständig und er bleibt CEO, aber trotzdem ist es immer nochmal ein bisschen was anderes, wenn du plötzlich in so ein größeres Konstrukt aufgehst. Und ich glaube, das kann man so feststellen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das für dich entwickelt. Auf der anderen Seite, ich meine, Stillstand ist der Tod. Ich nehme an, der Micha ist so ein smarter Typ, der wird sich das gut überlegt haben, wie der sich für die Zukunft mit der Firma aufstellt. Aber klar, hat mich erstmal überrascht, wenn nach so vielen Jahren da so eine Firma in was anderem aufgeht, die so eine Instanz in der Branche war. Klar.
Vielleicht aber wenn ich mal rein gelesen habe, die sind auch Anteilseigner, ne? Also ich weiß jetzt nicht, genau, wie der Deal gelaufen ist oder ob da irgendwelche Anteile geswappt wurden. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind die
ja noch
drin.
Ist ein Swap, ja.
Und ich glaube, und ich bin noch nicht tief genug drin, aber ich glaube, mein Bauchgefühl von dem, was ich von außen wahrnehme, dass das wahrscheinlich eine sehr die beste Entscheidung ist, die er hätte in der jetzigen Situation treffen können oder sie zusammen. Das ist ja nicht nur Micha.
Klar.
Denn ich glaube, die Situation ist halt einfach eine sehr angespannte für uns alle oder für viele. Und er kriegt jetzt Shares an der Notwin, die gut performt, mit jemandem, der da gerade seit längerer Zeit echt im Aufwind ist und minimiert gerade sein Risiko für seine eigene Company, die im Prinzip immer noch seine eigene Company ist, halt über ein anderes Konstrukt mit weniger Anteilen. Hat aber natürlich die Vorteil, wenn der Rest gut läuft, profitiert er auch davon. Und ich glaube, Option B, ganz nüchtern ausgesprochen, ich glaube, hätten sie nichts gemacht, dann wäre da irgendwann ein böses Erwachen gekommen. Und ich glaube, und durch die Connection, die da ist, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute und
macht Sinn. Wir haben ja auch hier darüber gesprochen. Es gab auf LinkedIn ganz, ganz viele gute Artikel zu Akshat und dem ganzen Konstrukt und was da alles zugehört. Ich weiß nicht, ob Johannes da einen verlinken kann, aber da gab es dann auch schöne Grafiken, ne, die mal aufzeigen, welche Assets sind eigentlich in der Gruppe und wie.
Ja, die sind gigantisch groß, sind die, ne?
Klar. Das macht halt schon total Sinn, ne? Also ich glaube auch, deswegen bin ich nicht so überrascht, dass das passiert. Ich hatte da auch ein Gespräch zu. Ich habe auch die erste Nachricht irgendwie, die ich bekommen habe, als das rauskam, von jemand anderem war so, ne, called it, weil wir genau darüber gesprochen haben, ob es halt Sinn macht irgendwie, dass sie das ganze Ding einfach übernehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass so früh passiert. Mhm. Aber überrascht, ich finde, es macht logisch, vor allem aus Notwin-Sicht macht das total Sinn. Ich drücke allen die Daumen. Aber ich habe ja schon mal
ganz
gesagt,
genauso.
Ich glaube, Akshat weiß, was er macht.
Ja. Nein, absolut. Also Daumen sind absolut gedrückt für alle, die bei Freaks sind. Weil, ja, denen muss es gut gehen, dann geht es dem Rest der Branche auch gut.
Ja. Heute ist ja, für alle, die zuhören, der dritte, ne?
Ja.
Dann ist doch heute World Cup Start.
Ja. Ja. Richtig.
Krass. Ich habe
was
gesehen hat. CNN-Partnerschaft.
Ja.
DAZN-Partnerschaft. TikTok-Partnerschaft.
TikTok, ich wollte gerade sagen, wurde auch noch announced.
Also ja. da geht jetzt richtig der Punk ab, was Media angeht.
Das ist crazy.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Kurze ein, zwei Sachen dazu. Habe ich auch gelesen. Ich bin natürlich sofort wieder gespannt, wenn ich an DAZN und so denke, wie wird die Performance am Ende sein? Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Performance nicht gut ist, was die Erwartung ist, weil die gehen da wahrscheinlich ziemlich big rein. Wünsche mir natürlich aber nur das Beste. Und kleine Info von der Seite. Liebe Grüße an Ralf. Ich habe mir sagen lassen, ich hoffe, das darf ich so sagen, ich habe gehört, dass Ralf schon lange nicht mehr so gestresst war wie jetzt. Also das, oder vielleicht noch nie. Also ich glaube, das ist, glaube ich, schon ein echtes Brett da vor der Nase. Und das habe ich auch von vielen operativen Leuten gehört. Das ist ein ganz schöner Knüller. Also ist es auch, wissen wir alle, da fließt eine Menge Kohle, so hohe Erwartungshaltung. Ich bin sehr gespannt. Das ist schon big, 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 big. Also wirklich big.
Ja, die ganze Veranstaltung spricht ja letztlich in Superlativen, ne? Also alles, was sie machen, ist ja mehr oder weniger schon fast ein Superlativ zu dem, was wir halt vorher schon hatten.
Ja, was krasses. In der jetzigen Zeit umso mehr, ehrlicherweise.
Ja, es gibt auch nach wie vor kritische Auseinandersetzungen irgendwie dazu noch. Also ich habe jetzt gar nicht so viel Feedback bekommen persönlich auf die Saudi-Arabien-Folge, die wir gemacht haben.
Ich auch nicht übrigens.
Es gab ein bisschen was auf LinkedIn, aber so richtig angeschrieben hat mich dazu keiner. Oder niemand so richtig, ne? Also da bin ich finde, das nehme ich erstmal auch als positives Sentiment hin. Ne, nicht gegenüber dem Inhalt, aber vielleicht ne, zumindest das, was wir mal gemacht haben, nachdem wir es so lange angekündigt haben. Was mir aber jetzt wieder aufgefallen ist, dass da ging ja auf, ich muss ja X sagen, ist ja nicht mehr Twitter, ging ja richtig gut der Punk ab mit Quickshot, ne? Also dem alten Leadcaster, der ja, ich glaube, damals als Neem losging, sich dann zusammen mit diesem Riot-Staff so aufgestellt hat. Und also es wurde ja so krass boykottiert intern, dass ja diese Partnerschaft wieder aufgelöst wurde. Und dann auch so viele Artikel geteilt wurden, so ein bisschen darüber gesprochen wurde, dass, ne, alle sind sehr stolz, dass sich das Team so unified aufgestellt hat dagegen und sie wollen das nicht. Und er hat jetzt announced, dass er eine Show hostet über alle Spiele hinweg auf dem eSports World Cup. Und das Erste, ich habe mir da eigentlich schon fast Popcorn nehmen wollen, weil das Erste, was natürlich passiert ist, ist, dass ihm seine ganzen alten Tweets und Nachrichten unter seinen Kommentar geballert wurden, muss man sagen. Fair. Und ich habe mich halt gefragt, und das haben wir auch drüber gesprochen so ein bisschen, warum hat man denn nicht diesen Prozess nochmal vorbereitet? So, man hätte ja locker sich mal 1-2 Wochen nehmen können und seine Position so ein bisschen relativieren können, bevor du so ein Announcement machst. Und ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, aber für mich kam es so aus dem Nichts und da war ja richtig Musik unter diesem Post. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Nicht wirklich, nee. Also wenn ich vermuten würde, dann hat er wahrscheinlich gesagt, ist wie Pflaster abziehen, wird jetzt einmal hässlich, einmal abziehen und ignorieren und durch. Am Ende, ja, du, ich glaube, davon, von diesen Beispielen gab es schon einige und wird es immer wieder welche geben. Und ich, am Ende, ich verurteile da niemanden in irgendeine Richtung dahingehend, dass, also, irgendwo in einem Angestelltenverhältnis zu sein und auf der anderen Seite selber dafür sorgen zu müssen, dass Geld reinkommt, sind zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Und klar muss man da jeder noch für sich die Entscheidung treffen, was so die eigenen moralischen Grenzen sind. Aber klar merkt jeder auch dann immer mal wieder, dass wenn gerade alles schwierig ist, dann nimmst du halt dann doch das an, was du vorher bei anderen so groß kritisiert hast. Das wird nicht der letzte Fall gewesen sein, ist halt wie es ist. Und ich glaube, da muss man auch einmal aushalten, dass man dann die eigenen Tweets um die Ohren gehauen bekommt.
Ich denke, das würde auch überleben.
Klar.
Die Frage ist ja immer, wie lange hängen die Sachen jetzt nach? Ich verstehe natürlich, dass er das bekommt, weil er sich dazu geäußert hat im Vorfeld. Aber letztlich haben wir ja schon mal gesehen, ne, dass der eigentliche Aufschrei ist ja gar nicht mehr so laut. Und es wird ja auch immer weniger gefühlt in der Wahrnehmung. Also die Leute, weiß ich nicht, ne, also nehmen das jetzt einfach mit, glaube ich, diesen ganzen World Cup und alles drumherum. Ich sehe jetzt weniger, am Anfang waren noch immer sehr viele negative Kommentare, das wird für mich in meiner Wahrnehmung immer leiser. Hm.
Ja, kann sein.
Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass so ein bisschen E-Sport ist da so die Parallelgesellschaft zu dem Mainstream-Gaming-Casual-Influencer-Thema, um es mal ganz stumpf irgendwie zu verbildlichen. Weiß nicht, alle sagen, da ist das okay. Da machen wir uns jetzt kein großes Fass drauf. Da gibt es nicht so viel Reibungspunkte. Also das Größte der Gefühle ist halt immer noch so Team Liquid, Nazgul, also Viktor rechtfertigt sich und erklärt, warum sie es machen. Und dann gibt es einen Mini-Aufschrei und das war es dann auch schon. So meine Wahrnehmung von außen, auch international tatsächlich.
Lass mal schauen, wie es läuft.
Ja, bin sehr gespannt. Ich gehe da nicht negativ rein. Bin einfach voller Erwartungshaltung, wie es am Ende wird. Also will mich auch einfach sehen, wie es wird.
So, Dorian.
Chris.
Ich habe gehört, du hast Stellen zu besetzen. Ja. Wir haben ein Jobboard.
Ja,
sind
das
deine Stellen schon auf unserem Jobboard?
Noch nicht, das liegt daran, dass ich die Stellenbeschreibung noch nicht finalisiert habe.
Können wir den Dorian mal bitte aus diesem Podcast entfernen?
Ja, genau, sorry. Aber das hat mir, Lob an Johannes, das wurde mir gestern schon mal zugetragen, nochmal verlinkt. Und ich habe versprochen, sie auch dort nachzutragen. Tatsächlich werden wir so 1, 2, 3 Stellen hier bei uns besetzen neu, und diese Stellen werde ich natürlich auf euer geiles Jobboard, was ich wirklich eine geile Initiative finde, also jetzt ohne blablabla Joking aside und sowas, das ist wirklich eine coole Sache, weil es ist gerade eine sehr, sehr düstere Zeit, durch die unsere Industrie geht. Ganz, ganz viele sehr smarte, sehr gute Leute sind out of jobs, und es ist total, die wollen gerne natürlich innerhalb dieser Branche bleiben nach Möglichkeit. Und gleichermaßen hat man nicht das Gefühl, dass es super viele Jobs gerade gibt, weil siehe, Freaks machen auch nochmal Layoffs, Riot-Layoffs und so weiter und so fort, hab damit sicher alles schon thematisiert. Und umso besser, dass eine zentrale Anlaufstelle sich nach und nach etabliert, wo man, wenn man in dieser Branche bleiben will, draufschauen möchte, um zu sagen, wo könnte ich denn noch unterkommen. So. Also ich werde auch meine Stellen dort reinschreiben, Ehrenwort.
Wir werden sehen, wie gut es läuft. Wir haben uns halt überlegt, wir würden gerne irgendwas machen, um das, was wir halt bauen hier, zu nutzen, um irgendwie den Markt zu unterstützen, vor allem dann, ne, in der Dachregion.
Ja.
Deswegen müssen wir mal schauen. Also wir haben ja immer so ein paar Housekeeping-Themen, die wir eigentlich immer vergessen. Ich kann die jetzt gerne nochmal reinschmeißen. Also wir haben das Jobboard, benutzt das bitte. Findet Jobs, postet einfach Jobs. Ne? Wenn ihr irgendwelche seht, so lasst uns das, also ich würde das gerne richtig nutzen und da auch wirklich, ich würde mich auch freuen, wenn Leute mal irgendwann sagen, sie haben Jobs darüber gefunden. Ja. Weil ich glaube, das ist immer irgendwie das Schönste, was dir passieren kann. Ansonsten gibt es den Podcast natürlich irgendwie auf allen Plattformen. Immer ganz wichtig, dass ihr uns gute Bewertungen gebt. Auch wenn ihr es nicht gut findet, das ist okay. Da dürft ihr auch mal flunkern. Ja, ihr könnt uns unterstützen auf Patreon nach wie vor. Und weil ja so viele Leute gesagt haben, oh, ich würde es lieber one-off machen, aber nie irgendwie in einer Subscription, könnt ihr das jetzt natürlich auch über Ko-fi. Also keine Ausreden mehr. Und ansonsten gibt es ja jetzt die Webseite, wo es alles eigentlich zentralisiert gibt, ne? Im Spielekeller.de, super einfach. Da könnt ihr euch auch kontaktieren. Events planen wir noch ein paar, haben wir jetzt, glaube ich, gerade keine so richtig auf dem Schirm. Zumindest noch keine richtig hart fixiert. Aber wir sind dabei. Wir versuchen einfach jetzt diese Plattform, sage ich mal, zu nutzen und mal zu schauen, was man für den Markt machen kann. Wir werden sehen. Aber dann kommen wir ja jetzt zu dem eigentlichen Thema.
Ja.
Warum hast du denn Jobs auf deinem Unternehmen und noch nicht auf dem Spielekeller-Jobboard?
Weil wir am Freitag endlich nach viel Arbeit den Management-Buyout finalisiert haben von Level. Was heißt das konkret? Wenn ich sage wir, dann meine ich mich als CEO und Tarek Hoberg, der seit 5 Jahren in der alten Firma quasi meine rechte Hand, da schon Acting COO quasi war, der auch jetzt CEO von Level ist. Wir haben zusammen eine neue GmbH gegründet und diese neue GmbH hat die Assets meiner alten Firma, der Veritas Entertainment, alle gekauft, also alle Assets, die wir haben wollten. Bedeutet, uns gehört jetzt die Level Berlin Venue, uns gehören alle digitalen Kanäle, uns gehört die Marke. Und in diesem Rahmen, das hat alles ein bisschen länger gedauert als gedacht und war sehr, sehr anstrengend und nervenaufreibend und wenig Hochs und viele, viele Tiefs, wie das halt so ist, wenn man in dieser aktuellen Zeit versucht, Fundraising zu betreiben, haben wir natürlich auch relativ viele Mitarbeiter leider verloren. Und das muss jetzt ein bisschen was nachbesetzt werden. Das ist einer der vielen Baustellen, an denen wir gerade arbeiten.
Wir müssen mal zurück.
Ja.
Also das ist jetzt ein schönes Ende einer langen
Geschichte. Ein schönes Ende einer furchtbaren Reise, ja.
Guck mal, wir haben ja 2022 in Folge 42 im Spielekeller. Also ich würde jetzt auch wirklich mal, ne, wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, drückt hier am besten echt auf Pause. Hört euch erst die alte Folge an, weil da ganz viel Kontext gegeben wird zum Level, ne? Und was das Level ist und warum. Und wir haben ja viel über USPs gesprochen, ne, so Business-Strategie. Wir haben aber auch über ein Franchise gesprochen. Also ihr habt ja noch so ein Franchise-System gedacht. Und ich weiß, das Level damals ja so dieses Hardrock-Café des Gaming, da sind ja so ganz viele Analogien nochmal rumgeflogen.
Ja.
Was ist denn jetzt aber eigentlich, also ihr könnt das ja nicht kaufen, wenn es gut läuft, sag ich mal in Anführungsstrichen. Also es ist ja irgendwas dazwischen passiert.
Korrekt,
ne?
Genau. Jetzt, also am Ende
musst einmal abholen bitte, was zwischen 22 und jetzt passiert ist.
Genau, also ganz wichtig ist einmal zu sehen, ich habe gerade nicht mal alles im Kopf, was wir 22 besprochen haben, ich hätte selber nochmal abhören sollen vielleicht, aber am Ende dadurch, dass wir ein Produkt gelauncht haben, das eigentlich natürlich eine Premium-Event-Betrieb, ein B2C-Betrieb und eine Eventfläche für Brands ist, das dann während Covid zu launchen, also wirklich mit dem Launch von Covid launchten wir auch diese erste Location eigentlich, hat uns natürlich dazu gezwungen, im Laufe der Jahre den Business Case mehrfach anzupassen. 22 waren wir noch so sehr Content-fokussiert. Wir haben zwischendurch mal mehr gesagt, haben auch eigene Creator angestellt und haben das irgendwann versucht, noch mehr auf einen Reichweiten-Case und eine Content-Marke zu drücken. Das haben wir gegen Ende 22 komplett beerdigt, als so klar war, das ist, also wir hatten zwar erste Erfolge damit, aber das lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, und das lief auch nicht so, wie es das Investment da rein rechtfertigt hätte. So, aber am Ende, also muss halt machen, wir mussten auf die Marktbedingungen reagieren. Das klingt heute so absurd, aber es war ja zu der Zeit nicht mal mehr klar, also so 21, also es war ja nicht klar, ob es wirklich oder wann es jemals einen wirklich eventbasierten Business Case wieder geben kann. So, ne? Als ich das angedeutet habe, dass das wieder gehen wird, haben wir das zurückgepivotet, haben quasi Full Circle wieder komplett auf B2C Revenue generieren über Customer und natürlich B2B ist bei uns der größere Zweig. Wir veranstalten geile Events für geile Marken, die im Bereich Videospiele Premium-Events veranstalten wollen. Das haben wir dann umgesetzt. Das lief soweit auch alles gut, hatten in der Zwischenzeit mit Sicherheit historisch gewachsenen, rückblickend gesehen, deutlich zu großen Overhead, der schon so auf eine Expansion eigentlich ausgerichtet war, die auch immer anstand, die auch jetzt mal pausiert ist, aber irgendwann auch dann wieder ein Thema sein wird bei uns. Aber das ist halt so mitgewachsen. Aber eigentlich der eigentliche Schicksalsschlag, der dazu geführt hat, dass ich an dieser Stelle 8 Monate Hölle hinter mir habe und dann aber ein Happy End ist, dass am 23. September 2023 mein langjähriger Geschäftspartner, der Hauptgesellschafter, Main Investor und ja auch privat ein guter Freund, völlig überraschend verstorben ist tatsächlich. Der Thomas Felger, Chris, du hast ihn kennengelernt, meine ich, ein, zwei Mal. Ne? Der war auch mal in irgendeinem Podcast bei dir.
Ich hatte über SBJ damals noch einen Podcast mit ihm gemacht, ja, wo er die ganze Vorstory zum Level erzählt hat. Das haben wir sogar im Dome aufgenommen.
Ja, ja, genau, genau. Und das war komplett aus dem Nichts. War wirklich schlimm und der hatte in dieser Firma halt eine einzige Funktion, der hat halt sich ums Fundraising und Funding gekümmert, so, ne, und wir sind also im Nachgang dieses Todesfalls, der uns sehr aus der Bahn geworfen hat, sind wir in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, zu großer Overhead, der historisch gewachsen ist, haben das dann lange versucht zu fixen und dann gab es aber im Nachgang dieses Schicksalsschlags Probleme, auf die ich jetzt aus Diskretionsgründen nicht eingehen werde, aber die uns am Ende gezwungen haben, dass die alte Firma so nicht bestehen kann. So, das heißt, die Veritas Entertainment, die ursprüngliche Firma hinter Level war, die war damit passé. Und dann gab es mehrere Szenarien, wie wir das da rausmanövrieren, weil grundsätzlich die Überzeugung auf meiner Seite und auf Tareks Seite, den Business Case und auch das Business, was im zweiten Halbjahr 23 nach einem schwierigen ersten Halbjahr 23, wie bei allen, glaube ich, hat uns schon sehr Mut gemacht, dass wir wissen, was es eigentlich werden kann, und das musste halt einmal saniert werden. Und dann gab es mehrere Möglichkeiten, verschiedene Käufergespräche, und immer schon von Anfang an mitgeschwungen war, eine Möglichkeit wäre auch der eben erwähnte Management Buyout. Wir haben erst die anderen Käufergespräche forciert, weil wir dachten, da sind wir dann schneller mit, und als sich das dann mal so abdeutete, dass der Management Buyout aus realistischen Szenarios, haben wir das quasi komplett in den Fokus genommen und haben tatsächlich genug Geld geraced in, 8 Wochen oder sowas, knapp 8, vielleicht 9, mit einem neuen Board of Investors jetzt, um quasi diese alten Assets mit der neuen GmbH rauszukaufen. So, das ist so die Kurzfassung. Das war natürlich in der Zwischenzeit, also diese 8 Monate dazwischen, vor allem vom September bis Dezember, war absolute Hölle. Also war, du siehst quasi deinen Lebenswerk vor deinen Augen mehr oder weniger kollabieren, ja. Das macht sehr, sehr, sehr wenig Spaß, sehr viel Unsicherheit dabei. Liegst nachts wach und denkst dir natürlich über, was sind die ganzen Lösungswege, die du jetzt gehen kannst. Dann gehst du die durch und dann drehst du deinen Kopf und so weiter und so fort. Das war schon sehr, sehr anstrengend. Und jetzt am Ende sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass es so geklappt hat, dass wir ein super geiles neues Board an Investoren haben, dass wir diese Management-Buyout finalisieren konnten. Am Freitag wurde er finalisiert und nochmal juristisch alles abgeschlossen. Und jetzt ist eher so Blick auf die Zukunft und seitdem bin ich wie so, hey, da ist eine Tonne Gewicht gelöst oder sowas. Also fühlt sich jetzt gut an, aber war ein sehr wilder Ritt, seitdem wir uns das letzte Mal hier in diesem Podcast unterhalten haben. Langer Monolog, ich hoffe, ihr konntet alle folgen.
Absolut. Erstmal Gratulation, weil ich glaube, und Respekt, das so durchzuziehen und auch durchzuhalten. Ich glaube, das ist alles nicht so einfach, es ist alles sehr anstrengend, sehr belastend und dann am Ende aber auch ein Ergebnis zu bekommen, dass man weitermachen kann, auf reiner Business-Ebene erstmal runtergebrochen, ist das ja unglaublich. Also ich meine, ne, ich beschäftige mich ja auch mit vielen Themen, also gerade auch in Zeiten, wo es nicht immer gut läuft, bin ich wirklich beeindruckt und drücke erstmal darum, dass das zukünftig natürlich auch hoffentlich gut weitergeht. Trotzdem, ich hoffe, ich crash, also, aber natürlich super viele Fragen und mich interessieren ja, natürlich klar, auch persönlich viele Dinge. Ne? Und, also die guten wie auch die schlechten. Also erstmal würde mich interessieren, wenn man an Belastung denkt, so, du hast natürlich da Leute, die irgendwann mal Geld investiert haben, die sind jetzt raus. Die haben ja nicht wenig Geld investiert, da sind Relationships gewesen. Wie verhält sich das für dich, also für euch?
Ja, also tatsächlich deutlich entspannter, als man eigentlich vermuten sollte, weil am Ende, wie gesagt, ich werde aus Diskretionsgründen nicht zu tief darüber sprechen, was die Probleme waren, die unlösbar waren. Aber davor haben wir von September bis Ende Dezember quasi komplett, habe ich 7 Tage die Woche rund um die Uhr dafür gekämpft, dass genau das nicht passiert und genau aus diesem Grund, den du gerade erwähnst. Da waren sehr coole Investoren drin, Leute, die teilweise private Freunde geworden sind, Leute, deren Advice ich sehr geschätzt habe, die mir auch in diesen schweren Zeiten komplett immer den Rücken freigehalten haben. Und am Ende, ich will nicht sagen, dass die mir quasi ein grünes Licht gegeben haben, aber am Ende also O-Ton von einem der Investoren war, das war die beste Krisenkommunikation gewesen, die er jemals in seinem Leben erlebt hat, weil ich die Woche für Woche komplett ohne Emotion, ohne Geschauspiel, einfach nur, das sind die guten Sachen, das sind die schlechten Dinge, das sind die Lösungswege A, B, C, das muss für A, B, C passieren, nächste Woche Update, A konnte nicht passieren, weil und so weiter und so fort. Und so sind wir das komplett strategisch, fast emotionslos, würde ich behaupten, weil du nur wie ein Roboter funktionieren musst, angegangen. Und am Ende waren das dann Probleme, die außerhalb jeder unserer Kontrolle sind. Das sind Sachen, die konnten wir nicht mehr kontrollieren. Und das haben alle verstanden, was dafür spricht, dass, also kein einziger, ich schwöre euch, wir hatten knapp 20 investierte Parteien in der alten Firma drin. Ja. Mhm. Kein einziger hat mir jemals eine böse Nachricht geschrieben, ganz im Gegenteil. Ich habe, als wir jetzt den Management-Buyout gemacht haben, habe ich von 5, 6 der ehemaligen Investoren Glückwünsche, Nachrichten und dass sie sich so sehr für mich freuen, erhalten, was mich natürlich sehr freut, weil irgendwie scheint das dann für mich zu sprechen. Ein paar der alten Investoren sind tatsächlich in das neue Konstrukt mit reingegangen und haben neu investiert, weil sie weiterhin so an das Thema und auch an das Team hier glauben. Heißt ja, das ist nie schön sowas und ja, da haben Leute jetzt Geld verloren. Ich habe alles getan. Ich glaube, das war mir wichtig. Ich will in den Spiegel gucken können und sagen können, hast du alles getan, was du tun konntest, um das möglicherweise zu verhindern? Die Antwort ist ja, 100%. Ich bin immer mein größter Kritiker, was das angeht, aber 100% bis an den Rand des Burnouts dafür gearbeitet. So, aber wenn es dann nicht mehr, wenn die Probleme nicht mehr von uns lösbar waren, dann war es so nicht. Und das haben alle verstanden. Am Ende ist es immer das Gleiche. Kommunikation ist das Wichtigste, was du machen kannst. Es wurde transparent und cool kommuniziert. Und dann ist es so, ja.
Ich glaube, das kann man, also würde ich von außen auch aus unseren Gesprächen so unterstreichen können, das Gefühl, dass du extrem bemüht warst, Lösungen zu finden, das ist schon klar rübergekommen.
Ja, also ja, danke. Man ist halt Überzeugungstäter, brauche ich euch ja nicht erzählen. Ne? Also man macht es ja, also klar, man macht es auch, weil man an das Business glaubt, aber B, ist es auch, du hast es ja aus irgendeinem Grund mal, habe ich meine Big Corporate Karriere bei einem großen europäischen Medienhaus gecancelt, weil ich gesagt habe, ich will was Geiles selber aufbauen und wenn dir sowas dann so unter den Füßen weggezogen wird, klar, nicht einfach.
Jetzt hast du gesagt, Überzeugungstäter und glaubst auch ans Business, jetzt sind wir in schweren Zeiten nach wie vor.
Absolut. Und
trotzdem hast du oder habt ihr entschieden, wir wollen weitermachen, wir glauben nach wie vor an das Konstrukt. Ich meine, es wird ja einen Grund geben, logischerweise, erstmal wird noch mehr Geld ausgegeben als eingenommen, sonst hätte man die Probleme nicht rein nüchtern runtergebrochen. Also gerade in den Zeiten, das ist wirklich eine ehrliche, ernst gemeinte Frage, die mich wirklich interessiert. Warum glaubt ihr, dass jetzt in den Zeiten, in denen wir sind, dass sich das jetzt ändert? Weil das ist ja schwerer als jetzt, geht ja kaum, offen zu sein.
Würdest du sagen, dass jetzt schwerer ist als zweites Halbjahr 23?
Das nicht unbedingt. Aber trotzdem noch nicht so, dass man denkt, 2018, 2019, was auch immer.
Das davon weit von entfernt. Aber bei uns ist, also wir haben grundsätzlich wir als Eventspace und als Produzent von coolen Events, die wir für Marken umsetzen und auch unser B2C-Geschäft, das hat sich allein im zweiten Halbjahr 23 so gut entwickelt. Es war nur noch nicht genug, dass der historisch mitgewachsene Overhead davon hätte komplett getragen werden können. Oder anders ausgedrückt, wenn ich nur so weiter wirtschafte wie im zweiten Halbjahr 23, weil wir da echt eigentlich ein okayes Halbjahr hatten, haben okay gut gewirtschaftet. Und trotzdem würde ich sagen, also 70% meiner Zeit ging dafür drauf, diese Krise, wenn nicht sogar 80% meiner Zeit ging für diese Krise drauf. So, und ich interpretiere meine Rolle als CEO in der alten wie in der neuen Konstellation immer als, ich bin der Chefverkäufer, so ein bisschen, ich glaube, wie du das bei dir auch siehst. Wenn ich nur so weiter wirtschafte wie im zweiten Halbjahr 23, dank der neuen Kostenstruktur ist dieser Laden hier jetzt instant profitabel.
Okay.
Und das war so, als wir uns diese Zahlen angeschaut haben und gesagt haben, okay, klar, es wird dadurch, der Apparat, der neu, den wir jetzt gebaut haben, der ist deutlich schmaler, gerade was so Admin-Zeug und sowas angeht, ein paar Sachen sich doppelt besetzt, Produktion ist dünner gefahren als vorher, da arbeitet man eher mit Freelancern, wenn es gegenfinanziert ist, aber diesen Kostenapparat runterzudrosseln, trotzdem aber die Stellen zu behalten, die Revenues erwirtschaften. Wenn wir dann nur so weitermachen wie 23 und ich gehe davon aus, dass wenn ich jetzt wieder hauptberuflich 100% mehr Zeit auf Verkaufen aufwenden kann, dass dann noch deutlich, deutlich mehr wieder passiert. Aber wenn wir nur so weitermachen wie im zweiten Halbjahr 23, sind wir instant profitabel mit dem Ding. Und das war so, als ich das mir angeguckt habe, als wir lange über die Excels gewälzt haben, haben wir gesagt, ja, dann let's go. Also klar ist es dadurch wieder deutlich mehr, also ist es auf eine andere Art und Weise auch wieder sehr anstrengend und fordert auch den Leuten, die jetzt hier arbeiten, auch einiges ab. So, da bleiben halt die Überzeugungstäter übrig und alle, die zu gemütlich in einem coolen Event-Business sein wollen, aber am Ende auch irgendwie doch auch gerne so die Arbeitszeit einer Behörde hätten oder sowas, die gehen sowas halt natürlich nicht mit, ist auch okay. das muss natürlich die Waage halten, versteht man auch, aber erstmal hat uns das sehr zuversichtlich gestimmt, dass wir gesagt haben, die Revenues sind ja da. Wir haben jetzt nicht eine neue Company gegründet, wo wir gesagt haben, ja, und dann könnte das und das passieren, sondern wir wissen, wie viele Events wir historisch verkaufen, wir wissen, wie das in ganz schweren Zeiten aussah. Ich sag mal so Januar 23, also der düsterste Monat aller Zeiten gefühlt. Wir wissen aber auch, was B2C-seitig geht. Und klar kann man noch ein paar Stellschrauben stellen, aber am Ende wissen wir, was wir historisch schon gemacht haben. Und wenn wir das so weitermachen, dann läuft das, dadurch, dass die Kosten anders sind.
Dann hol mich doch mal ab. Was ist das Level jetzt und going forward? Also kannst am du Ende, einmal
ja, am Ende
Vision
sind wir,
geben?
Die, wir sind am Ende immer noch, wir betreiben und bauen die besten Gaming-Locations der Welt am Ende. Level in Berlin ist in meinen Augen die beste Gaming-Location, die es in der westlichen Welt so gibt. Und die ist der Schauplatz für Branded-Events, für geile Community-Events, für coole Produktionen, die stattfinden, irgendwie am Herzen der Community. Wir selber bauen keine digitalen Kanäle mehr auf. Das ist so der größte Change zwischen 22 und jetzt. Ist, dass wir damals einen sehr großen Fokus auf unsere eigenen digitalen Kanäle gelegt haben. Die gibt's natürlich und die haben wir jetzt auch alle mit erworben. Aber mir geht's gerade nicht drum, dass ich da unten jedes Community-Turnier auf Twitch übertrage, weil das interessiert die meisten Leute nicht. Wir haben so ein Überangebot, sondern ich sehe uns als Execution-Partner. Ich möchte, und da hat auch ein krasser Change seitdem stattgefunden. Früher war auch ein bisschen historisch gewachsen, weil Thomas das gerne so haben wollte, dass wir noch mehr die Kreativagentur auch für viele sind und grundsätzlich können wir sowas? Aber das machen so viele am Markt und mit Vollfokus drauf. Die machen es also auch besser als wir. Also positioniere ich mich lieber bei allen von Build a Rocket bis, ich weiß es nicht, Jung von Matt, irgendwie als diejenigen, die, wenn die ihre Kunden mit einer Premium-Event-Qualität und einer Broadcast-Qualität versorgen wollen dann und das im Herzen Berlins produzieren wollen, dann sollen die es hier machen. Und gleichermaßen, das ist so der ganze B2B-Aspekt, und gleichermaßen ist mir schon sehr wichtig, dass wir B2C-seitig deutlich stärker werden. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen, weil wir machen jeden Monat fünfstellige Umsätze nur mit B2C hier vor Ort. Und alles davon ist bisher organisch gewachsen. Ne? Wir haben noch nie, weil wir nie die Ressourcen hatten, wir haben noch nie strategisch ernsthaft Marketing dafür gemacht. So, ne? Also, dass du es wirklich in die Stadt Berlin reinschreist und dir da Kampagnen ausdenkst und die digital vermarktest und trackst und eine Customer Acquisition Cost kalkulierst, weil du weißt, was du pro Kunde verdienst, dann weißt du auch, was du pro Kunde ausgeben kannst, mal blöd gesagt erstmal. Und das passiert jetzt alles, weil wir das erste Mal uns so aufgestellt haben, dass es halt geht. Aber am Ende sind wir halt die geilste Gaming-Location der Welt und irgendwann in Zukunft dann auch mal mehr davon und wieder Netzwerk, aber das ist halt alles erstmal für die nächsten 12 bis 18 Monate pausiert, während wir jetzt einmal das Ding quasi gesund neu aufsetzen.
Wie sieht die Zeit denn dann aus? Also, was ist denn jetzt euer konkreter Plan? Jetzt, ich verstehe, was ihr jetzt macht. Also, ich verstehe, was die Vision ist. Das heißt, was erwarte ich jetzt vom Level? Was erwarte ich so von Öffnungszeiten? Wird es dann nur noch reine so Private-Events geben? Wie lange seid ihr auf? So was passiert da?
Also am Ende ist es so, wir haben 3 Abende die Woche momentan auf. Wir betrachten das ganze Thema von Anfang an eigentlich immer schon wie so eine Nightlife-Alternative. Ja, ich glaube, dass eine ganze Generation nachgekommen ist, die sich Freitagabend überlegt, gehe ich jetzt in eine Bar oder in einen Club oder hänge ich zu Hause mit meinen Kumpels und wir sitzen alle auf Discord rum und wir zocken. Und ich sage, mach doch beides und geh in einen coolen Laden, der futuristisch basic aussieht, wo du geile Drinks bekommst, die dir an Platz serviert werden, wo du Premium-Feeling genießen kannst an High-End-PCs und wo du dieses geile Feeling bekommst. So, diese Experience zu verkaufen, das ist unser B2C-Geschäft. Dafür sind wir 3 Abende die Woche auf, immer so ab 17 Uhr bis Open End. Diese Abende befüllen wir komplett mit lokalem Programm. Wir haben wiederkehrende Eventformate, unter anderem mit einem Agreement mit Riot Games, wo wir Valorant, TFT und League machen. Wir machen einmal im Monat mehr oder weniger einen Counter-Strike Wingman-Turnier. Das sind alles Sachen, da haben sich so kleine, geile Subcommunities gebaut, die dafür auch eine Zahlbereitschaft haben. Und das war mir relativ wichtig zu sehen. Und dafür sind wir 3 Abende die Woche auf und on top, klar, der für uns größte Einnahmestrang immer noch ist natürlich, dass wir Private Events machen, dass wir große Produktionen fahren. Wir haben ja am Donnerstag vor dem offiziellen juristisch legalen, jetzt sind wir alle durch, hatten wir schon mal das erste große Event, da haben wir 20 der größten deutschen Content Creator im Level gehabt. Amar, Breitenberg, Abu, Goku, Rohat, so diese ganze Valorant, GTA, Elias drumherum Bubble, also Elias nicht selber, der war im Urlaub, so, aber Sydney war dann da und so weiter und so fort. Und die haben hier Valorant auf Konsole das erste Mal gespielt, gleichzeitig gestreamt auf 20 Kanälen, nicht auf unserem eigenen, weil mir das gerade nicht mehr so wichtig ist, so, aber halt quasi immer mit Level im Bild. So, da waren wir Umsetzungspartner, das haben wir alles umgesetzt. Und solche Sachen wird es natürlich immer wieder geben. Und das ist auch das, womit du natürlich in erster Linie als Company dein Geld verdienst. Aber B2C ist uns, ich sag mal, so der wichtigste Revenue-Stream, auf den wir jetzt Fokus legen und auch rein investieren werden, um das Thema noch mehr in den Mainstream zu tragen. So. Und top gibt es natürlich noch unsere Gastro, klar. Die haben wir aber, by the way, falls ihr euch wieder gesehen habt nach dem guten Level-Burger, der ist mittlerweile immer noch super gut, aber den haben wir outgesourced. Also auch da, wir haben jetzt so ein bisschen, ich brauche nicht mein eigenes Restaurant betreiben, das habe ich verpachtet. Das macht jetzt ein anderer, weißt du, ich kriege Miete, Revenue-Share daran.
Gibt es diesen Roboter da noch? Du hattest mal am Anfang diesen...
Nee, weg damit. Nein, also, abgebaut.
Darf man das jetzt sagen, dass ich immer überrascht war, dass du den genommen hast? Früher habe ich das nicht getraut, aber...
Du darfst mich das gerne fragen und okay, ich kann dir auch ehrlich antworten, dass das nicht meine Idee war.
Ah, okay.
Ja, so, okay. Jetzt kannst du eins in eins zusammenzählen. Es war nicht meine Idee, dass wir einen Roboterarm da reinbauen. Den hat die besagte Firma wieder abgebaut. Also, es war, glaube ich, ein witziger Showcase. Hat auf TikTok einmal super gut performt. Nicht business crucial.
Okay, verstanden. Und du hast es verpachtet. Okay, einfach, du hast jetzt fixe Einnahmen und.
Genau.
Und die müssen gucken, dass sie das hinkriegen.
Ja, das läuft tatsächlich super gut. Wir haben ja während dieser ersten drei Monate von Januar bis März, wir haben ja die ganze Zeit weitergearbeitet. Wir haben jetzt einmal zwei Monate dicht machen müssen dann, aber davor haben wir ja normal weitergearbeitet und auch weiter geile Events hier umgesetzt. Und da war die Gastro schon verpachtet. Der hat allein im ersten Monat mehr Umsatz mit dieser Gastro gemacht, als wir jemals in einem Monat. Weil der einfach weiß, wie es geht, der Typ. Ja, der ist einfach ein cooler Hustler, der weiß, wie Gastro geht, der soll das machen.
Das ist nice. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ihr wart wirklich auch zwei Monate geschlossen. Wie war denn diese Zeit?
Scheiße. Ja. Also, du, am Ende war das eine sehr anstrengende Zeit. Das war so, ab einer gewissen Zeit, irgendwann habe ich mich selber und alle anderen quasi aus der alten Firma noch dann gefeuert. Ja, so. Dann machst du trotzdem quasi, arbeitest du in deiner Freizeit mehr oder weniger, quasi Vollzeit. Versuchst du, das neue Konstrukt auf die Beine zu stellen irgendwie. Das war keine gute Zeit, gar nicht. Das hat uns ja auch dafür gesorgt, deswegen jetzt Stellen zu besetzen haben. Da sind wir quasi am Anfang, weil natürlich logischerweise, dann bist du dicht, dann musst du erstmal Leute gehen lassen. Ein paar bleiben dann, das ist halt das Krasseste, was du erwarten kannst, finde ich. Brauche ich dir mit Sicherheit nicht sagen, Dennis, wie wichtig das ist, um sich herum ein Team zu haben, so die engsten Vertrauten, die du hast, auf die du wirklich bauen kannst. Das hat sich sehr abgezeichnet. Also, weiß ich, so Leute wie meine Partnerships-Chefin Sina Turgut, die ist halt Killer. Ja, die ist halt trotzdem gesagt, die hat gesagt, ich gehe nirgendwo hin, ich bleibe jetzt hier. So, wir kriegen das schon irgendwie alles hin. Volles Vertrauen in mich und Tarek, dass wir es auf die Beine bekommen. Aber das waren zwei sehr schwere Monate und ich halte natürlich niemandem vor. Die müssen ja alle Miete bezahlen, die müssen alle Familien versorgen. Die haben natürlich sich umorientiert in vielen Fällen. Total okay. Und das waren sehr, sehr wilde Wochen. Das waren diese Wochen, in denen wir halt vor allem das Fundraising bei uns finalisiert haben, aber in denen wir einfach keine Ausgaben tätigen konnten, dass du hier einen Betrieb aufnimmst, wenn du nicht weißt, ob du die Kohle zusammen hast, mal blöd gesagt. So, ja. Ne? Aber wir haben halt durch diesen Prozess eigentlich nie, also wir haben kein einziges Mal die Flinte ins Korn geworfen, weißt du? Das war so, du hast natürlich Momente, wo du irgendwie nach Hause fährst so, und dann hast du wieder mit irgendwas, wo du fest mitgerechnet hast und dann kommt doch die Absage, ja, klappt doch nicht und dann fährst du nach Hause und dann kommt noch so eine blöde Nachricht auf dem Weg und sitzt im Auto und denkst so, warum tust du die Kacke irgendwie an? Und bei mir ist immer das Gleiche. Es ist so, ich fahre relativ weit draußen, ich wohne jetzt fast draußen da so am Ride-Studio da um die Ecke. Also ich fahre da von Mitte aus schon 30, 40 Minuten. So, und auf halber Strecke ist immer das Gleiche. Du entdeckst irgendwie noch ein bisschen Feuer in dir und sagst, nee, das war's noch nicht. Nee, jetzt, ich probier's nochmal anders. Und am Ende hat's jetzt tatsächlich geklappt. So, weißt du, am Ende geht's, glaube ich, darum, also es gewinnt immer derjenige, der nicht aufhört, weißt du, habe ich das Gefühl. Auch wenn das mental anstrengend ist.
Irgendwie geht's immer weiter, sagen die Leute immer so leichtfertig. Und irgendwie geht's dann meistens auch weiter. Chris, ja, willst du was sagen? Sonst?
Wenn du Überzeugungstäter bist, geht's weiter.
Ja. Ja, bestimmt. Und das halt nicht nur, das ist mir nur wichtig, ne? Es ging nicht nur um, es war jetzt nicht so eine reine idealistische, und es ist so geil für die Gaming-Community, ist es und macht's mir, ich bin Gamer seit weit über 30 Jahren.
So klar, alt bist du noch gar nicht.
Ja, genau. Wir sind genau gleicher Jahrgang, Dennis.
Nee, der Dorian ist ganz schön grau geworden über die letzten zwei Jahre.
Das ist richtig krass, Alter. Die letzten paar Wochen haben wir das auch nochmal gemacht. Aber ja, wir haben uns ja auch tatsächlich also immer wieder diesen Business Case refined und wir glauben halt de facto an das Business. So, und ich glaube auch vor allem an das B2C-Business. Ich glaube, dass die Zeit reif ist für Leute haben eine Zahlbereitschaft, um in einer Premium-Environment geil zu zocken und eine Experience zu genießen, so wie sie Escape Rooms genießen, so wie sie alle anderen Entertainment-Formen genießen. Nur halt auf Videospiele, E-Sports, Gaming-Challenges und Co. geeicht.
Und ich will genau da kurz reinhaken, wenn du sagst, ne, du glaubst an das Business. Ich habe dir das damals ja auch schon mehrfach gesagt. Ich habe mit Dennis ja auch immer ganz viele Debatten genau um das Thema. Die Frage ist immer, welches Business? Und ich finde, und pass auf, das hört sich alles sehr gleich an, aber eine Agentur ist anders als eine Venue, ist anders als eine Gastro, ist anders als ein Shop. Und ich verstehe natürlich, was ihr gemacht habt mit diesem Showcase fürs Gaming, aber ich glaube halt, das sind einfach sehr viele Dinge, die du dann, also die sehr unterschiedlich funktionieren, obwohl sie ja natürlich synergetisch klingen und also ne, eigentlich sich einfügen in ein Gebäude.
Stimmt ja völlig zu.
So, das also, ist halt einfach sehr viel, ne?
Ich glaube, dass das historisch bei uns, also was Thomas, rest in peace, was ihn und mich sehr geeint hat, ist, dass wir beide größenwahnsinnige Spinner sind. Und auf der einen Seite ist das gut, du musst ein größenwahnsinniger Spinner sein, damit du, man muss ja wahnsinnig sein, um eine Firma an den Start zu bringen. Das sieht ja von außen immer so, so geil und fulfilling und so romantisch aus und ihr beide wisst das genauso gut wie ich. Es ist 90% der Zeit ist es purer Scheiß Stress und du fragst dich, warum tust du dir das an, aber weil es halt so willst. So, aber das hat uns halt sehr geeint, dass wir beide sehr größenwahnsinnige, ambitionierte Fantasien hatten, was das alles werden soll. Und ich glaube, ein Fehler war, zu viele Business Cases gleichzeitig aufzumachen. Also ein bisschen den Begriff Ökosystem falsch zu interpretieren. Ökosystem heißt ja nicht, ich bin das Ökosystem und ich muss das Ökosystem irgendwie abdecken, sondern es heißt eher so, wo füge ich mich in diesem bestehenden Ökosystem cool ein, als ein Teil, der Value kreiert für andere. Und das ist genau dieser Change, der bei uns so ab Ende 22 sich nach und nach umgesetzt hat, wo wir habe ich eine Rundtour quasi gemacht, mit allen Agenturen mal wieder gequatscht und gesagt, hör mal, also Thomas hat teilweise die Agenturen also versucht, zu uns zu holen und zu sagen, pass auf, ich mache auch Agentur. Ich will kein Agenturbusiness machen. Also wenn ich, also wenn einer zu mir kommt, sagt, bitte bau mir auch das Kreativkonzept, dann machen wir das gerne, so ist kein Problem. Aber ich gehe nicht aggressiv gerade raus und sage, wir sind eine Kreativagentur, die Eventkonzept in erster Linie verkauft. Sondern ich möchte, dass wenn Jungformat Nerd, Grüße an meinen lieben Freund Toan, ja, wenn Toan ein geiles Konzept hat für Gaming und E-Sports, dass der sagt, der beste Umsetzungspartner, wie er seinen Kunden am glücklichsten stellt, das ist, wenn ich zu Dorian gehe, ins Level und die setzen mir das um, sodass am Ende alle happy sind. Das ist meine Rolle im Ökosystem. Das gleiche gilt für eine Gastro. Ich glaube, das haben wir mit Sicherheit anfangs unterschätzt, wie aufwendig es ist, eine Gastro zu betreiben. Ich persönlich habe auch wenig Leidenschaft für Gastro. Ich kann privat nicht mehr kochen. Ja, nicht wirklich. So, also ich bin wirklich total schlimm, was das angeht. Und das war total, total sinnvoll für uns jetzt zu sagen. Und das war eine Initiative, die ich vor 6, 7, 8 Monaten mal angeschossen habe und gesagt habe, ich möchte jemanden finden, der diese Gastro für mich macht, weil dann brauche ich nicht einen ganzen Gastro-Prozess haben. Wareneinkauf und so weiter und so fort. Allein die Qualität da so hoch zu halten, war ein Riesen-Hustle, der am Ende gut funktioniert hat. Ich war stolz darauf, dass wir einen eigenen, ich liebe Cheeseburger, ja, ich war stolz darauf, dass wir einen geilen Cheeseburger-Laden hier haben. So, aber jetzt macht's halt jemand anderes, der das auf eigene Tasche wirtschaftet. Das läuft ab dem ersten Monat besser, als meine Gastro vorher lief. Und so gehen wir gerade mehrere Punkte an, so, ne? Und deswegen stimme ich dir total zu. Am Ende ist es so, wie es halt ist als Startup. Du gehst halt rein mit so ganz vielen, klatschst du so alles an die Wand. Und wenn dann das, wenn guckst, das dann trifft, bleibt, ne? Guckst ein bisschen, was hängen bleibt. Und ja, das funktioniert, glaube ich, in Zeiten so 2017 bis 2019 funktioniert sowas auch mal, weil da so die, da gab es halt an jeder Ecke für alles in dieser Branche Geld. Und dann kommst du halt in einen Bereich rein, wo es das erste Mal ein bisschen problematischer wird. Und dann merkst du halt, dass halt am Ende Fokus wichtig ist. Oder ich will es in den Worten eines Menschen ausdrücken, der mir über diese letzten paar Monate, der mir vor allem im zweiten Halbjahr 23 eine Riesenstütze war, den ihr gut kennt, der Jens Hilgers, der mir irgendwann mal, der hat genau das am Anfang auch kritisiert und deshalb habe ich uns ja auch immer und auch Thomas in Richtung mehr Fokus noch gepeitscht. Der schrieb mir mal so schön eine E-Mail, er schreibt ja nur sehr kurze E-Mails, wie ihr wahrscheinlich wisst, und in dieser E-Mail stand nur ein Satz drin: You can only be excellent at one thing at a time. Und das ist so ein bisschen Mantra geworden, das ich sehr, sehr, sehr verinnerlicht habe. Und am Ende ist jetzt unser Mantra, wir setzen hier geile Gaming-Events um. Sei es für Marken oder sei es für die Community, das ändert nur was an dem Produktionsvalue, aber das ist meine Rolle in diesem Ökosystem.
Und ich will das auch nicht bashen, ne? Ich wollte nur, also ich habe für mich immer festgestellt, okay, weil ich habe das ja auch durch, wir haben ja auch, ne, ganz viele Dinge gemacht und natürlich musst du gerade initial erstmal alles an die Wand werfen, gucken, was hängen bleibt. Das bindet natürlich Ressourcen, das heißt, du musst eigentlich auch relativ schnell entscheiden, so, sehen wir deine Zukunft oder nicht? Ne? Du musst aber auch Dinge in eine gewisse Zeit laufen lassen. Das ist aber eigentlich genau das Spannungsverhältnis, in dem du dich bewegst. Das ist ja dein Job, genau das zu machen.
Das Problem ist halt vor allem, wenn das halt trifft, dann, also ich glaube halt, ich meine, manchmal saßen wir und haben gedacht, boah, was wäre gewesen ohne Covid, am Ende müßig darüber nachzudenken, das hilft ja nichts, aber wir hätten ja, also ich meine, wir haben irgendwann mal hier Streamer angestellt und gesagt, wir bauen uns eigene Content-Marke auf, aber das war halt, also würde ich jederzeit wieder machen, wenn die so eine super extravagante Situation auftritt, die dein gesamtes Kernbusiness so challenged und gefährdet, dass du sagst, okay, du hast jetzt eine Entertainment-Venue gebaut, die soll Events hosten. Du darfst keine Events veranstalten und auch B2C-seitig, selbst als du es dann irgendwann durftest mit Masken und 3G und zeigt dieses und jenes, muss man auch mal dazu sagen, die Gamer waren auch zu Recht sehr wahrscheinlich die Letzten, die ja wieder rausgegangen sind, weil wir Gamer hatten endlich einen Grund, nur noch zu Hause zu bleiben, ohne schlechtes Gewissen. Mal wird, ich scherz jetzt rum, aber am Ende war das ja so, ne? Und die, und am Ende reagierst du ja auf sowas, aber keiner hat natürlich jemals prognostiziert, dass du unter solch erschwerten Marktbedingungen ein Business an den Start bringst, das so nicht mehr in diese weirde Phase der Zeit passt. Und deswegen, das hat sich dann zu dem üblichen Startup, wir schmeißen mal an die Wand und gucken mal, wie was funktioniert, noch dazu gemacht, dass du einfach einen kompletten Pivot machen musst, den dann auch wieder checken musst und am Ende merkst, okay, guck mal, ein Jahr später hat nicht ganz funktioniert, sind noch am halben Weg, schaffen wir das? Nein, lass zum Original Purpose zurückgehen.
So erzähl doch noch mal ganz kurz, also ich weiß ja nicht, ob die Leute wirklich auf Pause gedrückt haben und sich alle alten Folgen angehört haben. Ich gehe mal nicht davon aus. Aber gib mal eine Größenordnung. Was habt ihr in die Venue eigentlich reingesteckt und mit wie viel Kapital seid ihr eigentlich an den Start gegangen? Weil ich glaube, ne, gerade wenn du mal eine Venue sprichst, ich will einfach den Leuten mal ein Verständnis dafür geben, über was wir eigentlich reden.
Also du meinst die in der ursprünglichen Firma, oder was?
Genau, die ursprüngliche, die alte Veritas
also
Entertainment.
Also in der Veritas Entertainment Venue stecken, also in der Level Venue im Ausbau stecken 7,8 Millionen Euro, knappe 8 irgendwie sowas. So, musst du bedenken, Baukostenindex von 2018-19, wo wir die Fachplanung gemacht haben, kannst also jetzt Faktor 1,6, 1,7 draufschmeißen oder sowas, weil es unverschämt teurer geworden ist. Heißt, es ist am Ende eine, ich weiß es nicht was, definitiv eine 10 Millionen Aufwärts-Dollar Venue, die wir hier quasi auf die Beine gestellt haben. Das, also im Sinne von wie viel Cash wir geschaffen haben, kann ich so nicht beantworten, weil wir das am Ende halt immer Step by Step über Convertible Loans und Covid nachfinanziert haben. Aber klar war der Plan schon, du bringst das Ding am 26. März 2020 an den Start. Das war das eigentliche Eröffnungsdatum. März 2020, jeder weiß direkt, was war so. 14 Tage oder 20 Tage vorher war klar, das wird nichts. Alle unsere großen Brandpartner, die wir damals am Start hatten, sagten uns nach und nach ab, weil sie Travelbans reinbekommen haben. Dann haben wir abgesagt. 2 Tage später hieß es, ja, dürftet ihr eh nicht, weil es gibt keine Events mehr. Aber eigentlich war die Idee, du, es wird eröffnet. Wäre vom Bürgermeister Berlins, vom damals regierenden Bürgermeister Berlins eröffnet worden, was natürlich auch wie geil prestigemäßig wäre. Wir hätten direkt, das wäre ein Donnerstag gewesen, wir hatten eigentlich direkt für den Montag drauf einen super fetten Showcase mit 6-stellig Budget dahinter von einem großen Autohersteller als fetten Gaming-Showcase gehabt. Es wurde natürlich alles gekillt. So. Und dann sind wir natürlich ganz anders über dann Zwischenfinanzierung und Co. da reingerutscht. So. Aber am Ende, das ist das, was die Venue ursprünglich gekostet hat. So.
Und zum Verständnis, sagen wir jetzt mal 10 Millionen Dollar an Assets, die da drin stecken, an Material und allem drum und dran. Da ist die Erfahrung und alles, was da drum herum gebaut ist, Brand und so weiter,
noch nicht dabei
eingeflossen. Ja, ja. Was musstet ihr denn jetzt beim Management Buyout reinstecken, um am Ende das Ding euers nennen zu dürfen?
Ich werde keine ganz genauen Summen nennen, aber wir haben einen 6-stelligen Betrag reingesteckt.
Wow.
Aber am Ende ist aber am Ende, also mich hat es auch schockiert tatsächlich, aber am Ende, wenn du Dinge aus Insolvenzen rauskaufst, dann ist es, der Wertverschleiß ist rabiat, ne? Weil am Ende, ich meine, überleg mal, du hast deinen Dome reingebaut, was machst du?
Ja? Ich will nämlich genau dazu, vielleicht erklärst du einmal ganz kurz, wie dann so ein Prozess abläuft, ne? So ein Insolvenzprozess und was dann eigentlich so die Ziele sind und so, weil das spielt genau da rein. Ich weiß aber nicht, ob irgendjemand das hier schon mal mitgemacht hat, also der uns.
Ich wünsche es keinem.
Also vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, was sind eigentlich dann so die Prioritäten, worauf kommst du dann, weißt du, dass du einmal vielleicht diesen Prozess erklärst?
Der Prozess am Ende, Step 1 ist, was ist da für eine Fortführungsprognose da? So, am Ende sind wir da, mehr oder weniger, also historisch gewachsenes Business, noch nicht stabil genug, aber mehr oder weniger unverschuldet rein durch einen Todesfall, weil vorher hat ja alles funktioniert und hätte auch weiterhin funktioniert. So, das heißt, als erstes gibt es eine Fortführungsprognose. Die Fortführungsprognose war eine sehr positive, weil hatten wir super viele Sachen, Deals, feste Partnerschaften und Co., wo Geld reinkommt. So, dann heißt es, jetzt wird erstmal saniert. Mittlerweile ist es so in Deutschland, dass das böse Wort mit I, das immer kaum einer aussprechen will, dass die sich selber, alle, die in diesen Bereichen arbeiten, eigentlich sehr bemühen, dass es mittlerweile anders mal wahrgenommen werden soll, weil am Ende sind die Leute, die da sowas machen, incentiviert, es zu sanieren. Die werden besser dafür entlohnt, wenn die schaffen, Arbeitsplätze und Produkte und Investitionen zu behalten. So, und das ist dann die oberste Prämisse. Du machst eine positive Fortführungsprognose und dann versuchst du, es unter neue Ownership zu bringen. So, ne? In dieser Zwischenzeit, die Zwischenzeit covert der Staat, ne? Und sagt, die Leute, die dort arbeiten, die werden erstmal vom Staat bezahlt, gibt es Insolvenzausfallgeld dafür, damit du den Betrieb aufrechterhalten kannst, weil in der Sekunde, die Mitarbeiter weglaufen, das ist das Allerschlimmste, was so ein Betrieb dann passieren kann, ist der ja quasi auch nicht mehr sanierungsfähig, so ein bisschen. Und so geht das dann ab. Und am Ende wird dann ein Käufer gesucht. Das ist ein ganz simpler Prozess, wo am Ende Gebote gegeben werden können. Das ist kein Bazar, wurde mir mehrfach erklärt, sondern du gibst ein einziges Gebot ab und das war's dann. Und wir hatten halt Glück, dass wir das beste Gebot jetzt hatten.
So. Wie transparent ist da, also jetzt mal Real Talk.
Ja.
Also bei mir ist natürlich direkt der Gedanke, und wenn das so ist, dann ist das so, ne? Aber und ist auch okay so, weil es ist schlau, wenn der das weitermacht, der vielleicht die Expertise hat, auch für das ganze Ding. Aber ich meine, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass das zur Verfügung steht. Hätte ich mir ja auch überlegen können. Jetzt mal doof gesagt, hätte ich nicht gemacht. Ne?
Muss man, gibt es da aber entsprechende Registersachen und also gibt es ja hier, mir fällt der Name nicht ein.
Das heißt, ich muss aktiv in das Berliner Register gehen, um dann danach zu suchen.
Quasi. Okay.
Weil schlau wäre ja, das ist mal einfach naiv gesprochen,
Branche. Das ist ja nicht, also ich möchte kurz das klären, dass ich mit diesem Prozess natürlich nichts zu tun habe.
Ja, ist mir schon klar. Aber interessiert ist ja natürlich spannend, mal diesen Prozess auch nochmal zu verstehen. Denn spannend wäre natürlich in der Branche das auszuschreiben, doof gesagt, damit dann Leute, die vielleicht auch affin sind, sagen können, wenn ihr jetzt das beispielsweise auch nicht wieder selbst gekauft hättet, dass das dann, dass das dann zumindest in gute Hände kommt.
Also, das kann durchaus sein, das ist, habe ich keine Ahnung von. Da funktionieren die Mechanismen so, wie sie funktionieren. Ich weiß, also, was nicht unbedingt ganz normal ist, ist, dass ich mich selber so aktiv drum bemüht habe, dass wir neue Owner finden. Weil, also, die meisten hätte auch sagen können, fuck it, I'm out, ich lege jetzt mal die Füße hoch und dann soll mir da wer gebracht werden. So, das war nicht der Fall, sondern ich habe, also, quasi alle Kaufgespräche, die wir hatten, kamen über meine Kontakte in die Branche hinein. Also gefühlt würde ich behaupten, es gibt fast keinen im Dachmarkt, mit dem ich nicht drüber gesprochen habe, ob da nicht irgendwie ein Szenario ist, wo der oder diejenige da nicht Bock hätte, damit reinzugehen oder das zu übernehmen oder ein Management-Buyer zu partizipieren. Aber du wieder, ansonsten die staatlichen Mechanismen funktionieren, ich habe absolut keine Ahnung. Und ich ehrlicherweise hoffe ich auch, dass ich mich mit diesem Thema nie wieder auseinandersetzen muss, weil einmal hat genügt.
Das ist ähnlich, wenn du ein Unternehmen liquidierst.
Das ja, genau, ist quasi das Gleiche.
Es gibt ein Register, da trägst du das ein. Du kannst dir natürlich Alerts setzen. Ne? Also wenn du Unternehmen machst, wo du sagst, oh, wenn es denen mal nicht gut geht, die würde ich kaufen, kannst du dir natürlich einen Alarm programmieren, mehr oder weniger. Und dann poppt das halt auf. Und das war jetzt bei der deutschen Entity des ehemaligen E-Sports Observers, ist ja auch so, da sind wir jetzt in die Liquidation gegangen. Und dann machst du ein Announcement in dem Register und lustigerweise ist dann so, dass du ein Jahr, bleibt das halt offen. Deswegen dauert der Prozess auch so ewig lang. Das heißt, ein Jahr lang haben jetzt Leute Zeit, Gläubiger zum Beispiel, zu sagen, hey, Moment, ich krieg ja noch Kohle von dem. Und er hat mich ja die ganze Zeit vertröstet, die hole ich mir mal. Ne? Aber das ist eigentlich, du musst dich jetzt quasi darum kümmern und du kannst dann anmelden, hey, ich habe hier noch Business Operations offen, ich habe dies noch offen, das noch offen, wir müssen hier das noch regeln. Und nach dieser Periode kannst du dann offiziell auch wirklich mit einer Abschlussbilanz und so den Laden zumachen. Also das ist schon, ich fand das auch total spannend. Und es gibt ja immer wieder Leute, die, also gerade ne, so Journalismus haben wir auch viel gemacht. Wir haben uns einfach mal diese Register angeschaut und haben mal geguckt, ey, wer hat denn eigentlich angemeldet? Also wer ist denn gerade insolvent? Oder hey, wer geht denn hier gerade durch eine Liquidation oder so? Also auf jeden Fall fand ich das total interessant irgendwie, dass jetzt auch mal mit Dorian so, weil ne, durch so ein Insolvenzverfahren bin ich ja auch noch nie gelaufen. Aber ich weiß halt, für dich war das ja so ein ultimativer Krimi mit all den Optionen, die auf dem Tisch waren und dann doch nicht mehr und dann doch wieder und dann doch nicht mehr.
Also da, die lasse ich alle irgendwie hinter mir. Also wie gesagt, ich habe ja einmal kurz angedeutet, es gab halt, also Management Buyout war immer eine von mehreren Optionen, die im Tisch waren, aber die war, ich sag mal, in den ersten zwei Monaten nicht die präferierte Option bei uns. Ne? Und das war nicht die präferierte Option, weil wir einfach gedacht haben, es gibt einen leichteren Weg, mal blöd gesagt, wie du schneller und ruckelfreier übernimmst. Am Ende jetzt bin ich sehr, sehr happy, dass wir Management Buyout gemacht haben, weil klar, Anteile und Co., jetzt gehört uns das Ding halt in der Mehrheit, was natürlich super cool ist. Aber anfangs dachten wir schon, damit wir schnell und reibungslos das machen, eigene Egos komplett zurückgestellt, in erster Linie gucken, dass hier die Leute alle weiter beschäftigt werden, dass das Produkt am Leben bleibt, und haben da mit mehreren Leuten gesprochen, die eigentlich vieles aus der Branche kamen, die alle großes Interesse signalisiert hatten. Manche Gespräche endeten dann vergleichsweise früh, weil denen klar war, dass die in das Business, also es reicht halt nicht, das Ding zu kaufen. Das ist ja auch bei uns jetzt so. Es reicht, das Ding zu kaufen und dann ab Tag, also du musst halt schon noch ein bisschen Geld in Wachstumskapital reinvestieren, um den Weg zum Break-Even und in die Profitabilität zu führen. Und das war in der aktuellen Situation der Branche, den ein oder anderen Etablierten, der dafür in Frage gekommen wäre, keine Option, weil natürlich alle gerade eher selber, wir haben es mehrfach in dieser Folge gesagt, wie schwierig die Zeiten sind, also halten alle ihre Schäfchen so ein bisschen beisammen. Und manche Gespräche sind tatsächlich auch erst, ich sag mal, sehr kurz vor der Ziellinie verendet, wo eigentlich schon alles geritzt war. So, und das sind so die Sachen, wo du wirklich denkst, okay, really? Und am Ende war es dann so, dass es so wie so ein Wink des Schicksals, nicht, dass ich an sowas wirklich glaube, aber das war dann so, guck mal, du hast jetzt alles versucht, dann die, ich sag mal, egoistischste Option mehr oder weniger im Endeffekt, auch die arbeitsintensivste, muss man zu sagen, selber zu sagen, okay, du wirst selber der Käufer deiner alten Assets, ist natürlich dann irgendwie super sexy. Es ist eine geile Story, das auf jeden Fall. Also wir haben dann ja so einen LinkedIn-Post gehabt, der erste, der ging irgendwie crazy viral, und viele Leute haben mich daraufhin angeschrieben. Ein bisschen was kam auch darüber tatsächlich in unser Management-Buyout rein. Und bin am Ende super happy, dass so passiert ist. Aber wir hätten es natürlich auch, also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, das leichter zu machen und im Januar, Februar, das 3 Tage später, an jemand anderen aus der Branche quasi die ganze Firma zu übertragen und da als Geschäftsführer weiter zu agieren in so einer eigenen Entity und sowas, wäre auch okay gewesen, aber hat halt nicht sein sollen.
Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du, also,
unfassbar gut.
Ja, aber ich meine auch vom Verhältnis her zu, weißt du, du hast ja immer Anteile, du warst ja irgendwie mehr oder weniger angestellter Geschäftsführer auf einem Incentive-Programm, jetzt gehört dir der ganze Bums.
Das ist anders.
Ja, Hätte ich nicht gedacht. Anders? Kannst du das greifen?
Ja, so halb. Also es ist, mich hat selber, also es war schon immer meine Firma, ich habe es ja mitgegründet, so, aber ich war nicht so dran beteiligt, wie ich jetzt beteiligt bin, logischerweise. Und das.
Kannst du den Unterschied mal ganz kurz erklären, damit die Leute das auch verstehen? Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, ob du virtuelle Anteile hältst, die im Falle eines Exits, das sind halt keine echten Anteile, sondern im Falle eines Exits gibt es dann VSOP-Programme, Virtual Share Option Plans, wo du als Top-Angestellter dieser Firma, wenn die Firma verkauft wird, kriegst du deine Prozente ab, und das wird dann von den Prozenten aller anderen quasi so abgezogen. Heißt aber, du hast keine wirklichen Stimmanteile, dir gehört das Ding nicht ernsthaft, du bist kein wirklicher Gesellschafter, du hast keine Meinung in Gesellschafterbeschlüssen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt ein großer Unterschied, weil jetzt bin ich de facto der größte Einzelshareholder dieser Firma, was mich natürlich sehr freut. Und tatsächlich fühlt sich das ein bisschen anders an, ja, aber auf einem schwer greifbaren Level. Es ist so ein bisschen, du gehst ja manchmal durch und denkst so, dieses Setup, an dem ich hier sitze, jo, meine Hardware jetzt, so mal blöd gesagt. Es hat mit Sicherheit auch, also kann nicht sagen, ob das jetzt daran liegt oder grundsätzlich, dass man aus Fehlern der Vergangenheit lernt, aber wie wir den Apparat gerade aufbauen, wie schmal wir den halten und sowas, hat da mit Sicherheit auch nochmal einen Impact auf eine gewisse Art und Weise drauf, wobei das auch viele aufgrund der Erfahrung der letzten 4 Jahre basiert und das hätte ich auch unabhängig davon getroffen, glaube ich, die Entscheidung. Aber es ist irgendwie ein geiles Gefühl, es ist ein wirklich geiles Gefühl, kann ich anders sagen, aber schwer zu definieren irgendwie.
Jetzt hat Dennis ja die Frage vorhin gestellt, du hast sie ja lang und ausführlicher beantwortet, aber ich glaube so die erste Reaktion, die Leute ja wahrscheinlich haben oder viele, gerade ne, in der aktuellen Zeit, ist ja so, boah, holy shit, ey, das hätte ich nicht gemacht. Jetzt bindet er sich irgendwie eine Venue ans Bein.
Ja, also da habe ich null, also das war für mich, also das ist keine reine emotionale Entscheidung, das ist einfach eine Entscheidung basierend auf Zahlen. Ne, also ich sag's nochmal, wenn ich so weiterwirtschafte wie zweites Halbjahr 23, instant profitabel. Und wir waren 23, zweites Halbjahr deutlich, deutlich unter unserem Potenzial. Weil am Ende, wenn du als Chefverkäufer, Dennis wird alles den Großteil bei euch verkaufen, nehme ich mal ganz stark an, so ich muss rausgehen und Sachen verkaufen. Das ist mein Main-Job. Und ich war 80% meiner Zeit war ich nur hier und habe Investoren, alle die ganze Krise gemanagt. So, ne? Und das am Ende eine zahlenbasierte Entscheidung gewesen. So. Und also gibt es eine 100%ige Garantie, dass das klappt? Nein. Gibt es das jemals, wenn du Unternehmer bist? Nein. So, halte ich das Risiko für überschaubar gerade? Ja, halte ich. So, und deshalb war das für mich, also da habe ich gar keine also da schläfst du mal eine Nacht drüber, machst es jetzt wirklich, weil klar gehst du auch in Risiko selber und so, aber dafür war das für mich zu sehr handfeste Zahlen und zu wenig, ja, ich habe eine nette Firma auf dem Papier gebaut und ich glaube, das tritt dann alles ganz genau so ein, weil das haben wir am Anfang mal gemacht, 2017, 18 und dann merkst du wie bei jeder Firma, dass das, was du am Anfang so ausdenkst, nie genau so kommt. Aber jetzt wissen wir halt sehr genau, was unser Business ist. Weil das ändert sich auch gerade nicht maßgeblich. Das ist genau das gleiche Business wie die letzten Jahre.
Ich könnte ja jetzt wahrscheinlich auch ins Handelsregister gucken, also relativ zeitnah. Kannst du einmal sagen, wo kommt das Geld her? Also wer hat da jetzt die Kohle in die neue Firma gesteckt, damit ihr den Buyout überhaupt finanzieren könnt?
Genau, also es ist eine Mischung aus eigentlich nur privaten Investoren, meistens mit ihren eigenen kleinen Vehikeln drin oder sowas, aber wir haben jetzt keinen großen Venture Capital Fund drin oder sowas. Was ich gut finde, ehrlicherweise, weil, also Bitkraft wäre zwar noch geil gewesen, wie immer, Bitkraft sind halt super fürs Netzwerk, aber ansonsten so klassische VCs, Bitkraft sind ja kein klassischer VC, aber so die klassischen VCs, da bin ich mittlerweile sehr desillusioniert und skeptisch bei den meisten, weil ich hatte das Gefühl, du begibst dich als Firma in ein Konstrukt rein, das damit kalkuliert, dass du versagen wirst. Weil das ist ja bei denen einkalkuliert. 19 von 20
Jahren. Musst du ja, ne? Weil 9 von 10 halt pleite gehen.
Genau, oder 19 von 20.
Ja auch, das machen die ja nicht. Das machen die ja nicht, weil sie dich doof finden. Das machen sie ja, weil sie die Erfahrung haben und das halt die Zahlen sind, ne? Ich wollte nur sagen, also das machen die ja nicht, weil die nicht an den Case glauben. Natürlich rechnen die nur mit einem gewissen Ausfall, weil die ja auch in mehr als eine Firma investieren, ne? Also deutlich mehr in der Regel.
Nö, genau, das stimmt. Und am Ende sind es jetzt bei uns fast alles private Investoren. Da sind ihr könnt gerne alle, die da draußen sind, irgendwie mal ins Handelsregister gucken. Ich soll nicht alle erwähnen, ihr könnt es dann selber rausfinden, wenn ihr wollt.
Wie heißt die neue Firma jetzt?
Die neue Firma ist die Level Experiences GmbH, was mich sehr gefreut hat, dass wir den Namen Veritas los sind, weil verrate ich jetzt euch und den Hörern vom Spielekeller Geheimnis, den Firmennamen mochte ich noch nie. Also intern wussten das alle. Das war auch nicht meine Idee. Das war damals als Thomas nicht. Ich habe so viele geile Thomas-Anekdoten so, und mir fehlt er wirklich als Typ. Nicht, dass wir immer bei allem Eye-to-Eye gesehen haben, ist ja normal, wenn du eine Firma aufbaust. Und eine der Sachen, wo ich vom ersten Tag gesagt habe, oh Gott, na, was soll's, aber okay, lass eine Firma bauen. Als wir uns zusammengesetzt haben, erstes Meeting, und wir gesagt haben, wir machen eine Firma zusammen, sagt er, eine Sache ist unverhandelbar, diese Firma heißt Veritas. Und ich so, oh Gott, wirklich, das klingt wie, als würden wir Krankenversicherungen verkaufen oder sowas. Aber nee, die neue Firma heißt Level Experiences GmbH, damit haben wir das Level auch endlich im Namen der wirklichen Firma. Und genau, dahinter steckt jetzt ein paar Privatinvestoren, ein paar darf ich auch nennen mit Sicherheit, ein paar könnt ihr versuchen selber rauszufinden, die wollen aber lieber anonym bleiben und soll ich nicht in einen Podcast groß rausschreien. Wir haben also Leute aus dem Entertainment-Bereich dabei, wir haben Leute so aus der Automobilwelt ein paar dabei, wir haben ein, zwei CEOs von Werbeagenturen dabei, einen, den ich erwähnen darf, ich meine, er sei Gast hier gewesen, ist der Michael Schillinger. Der ist mit dabei, der war manchmal im Spiel.
Mit dem habe ich am Montag ein Meeting gehabt, ja.
Ach, siehst du
was. Deswegen war ich jetzt gespannt, ob der, ich habe ihn nicht gefragt, ich habe ihn, also hat er, ne, ich wusste.
Ihn habe ich extra, er war am Donnerstag noch zu Besuch hier bei uns, das erste Mal jetzt als Investor quasi, weil er eh in der Stadt war. Also Shoutout an Michael, super geiler Typ. Wir haben damals irgendwie gebondet über 90s Wrestling und Heavy Metal. Darüber kann man sich mit dem richtig geil unterhalten, das sind natürlich meine privaten Leidenschaften so ein bisschen.
Ich schwöre dir, das sind auch Themen, da reden wir auch jedes Mal drüber.
Ja, ist ja auch normal.
Wenn wir uns unterhalten, wir landen immer wieder bei irgendwie einem von diesen Themen.
Genau, also der ist unter anderem dabei, dann haben wir den Markus Willand dabei, der ist bisher in Gaming-Investor-Kreisen noch nicht groß auffällig gewesen, der kommt so aus dem SAP und dann Porsche-Kosmos und baut sich so eine eigene Investment-Nummer gerade auf. Der ist jetzt mit dabei und dann gibt's halt, ja, also querbeet. Dann haben wir Leute aus dem Twitch-Streamer-Universum, dann haben wir Leute, die Web-Development-CEOs sind. Ein sehr, sehr kunterbunter Mix, wo wir relativ viel Mehrwert generieren können. Und die alle irgendwie, also die alle irgendwie Bock haben. Es war irgendwie ganz geil. Was mich gewundert hat, sind zwei Dinge. A, oder das eine hat mich weniger gewundert, dass wir quasi fast niemanden, also eigentlich niemanden aus dem so klassischen Gaming, E-Sports etc. Segment haben. Ja, also im ersten Moment schade, weil hättest du gerne für Mehrwert und Co. gehabt. Gleichermaßen guckt euch die Branche an, verstehst du, wie ich eben gesagt habe, jeder hält so seine Schäfchen bei sich. Und das, was mich am meisten überrascht hat, ist, weil wir da viele Gespräche geführt haben, dass wir niemanden haben, der irgendwie so aus klassisch Real Estate kommt. Weil das ist ja schon eine Bubble irgendwie, die so händeringend nach neuen Konzepten sucht. Also ohne Witz, wir werden 2 bis 3 Mal pro Woche Flächen angeboten, ne? wo ich Kaltakquise-Calls bekomme über, möchtest du nicht ein Level hier in meine total beschissene Mall irgendwo in eine Vorstadt von irgendwas bauen? Die Antwort ist natürlich nein. So, und da gibt es natürlich trotzdem Leute, die sehr viel Geld verdient haben, die grundsätzlich in neue, coole Cases investieren könnten. Und mir hat dann eine, die uns Investoren vermittelt hat oder mit der ich viel im Austausch bin, mal irgendwann so erklärt, und ich glaube, das stimmt total, das ist so eine Bubble, die gerade so viele Probleme hat zur Commercialität, die haben gar keine Zeit, sich selbst überhaupt, also selbst auf dem privaten Level, die haben, denen steht so das Wasser zum Hals, dass sie keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Micha, ich fand es sehr schade, weil das wäre so ein bisschen im Spektrum von irgendwie Webleuten, Marketingleuten, Werbeagenturleuten, Leute aus dem Twitch-Streamer-Universum, das wäre irgendwie so geil gewesen, dann irgendwie zu haben, guck mal, um dann den Kosmos komplett zu machen, hast du jetzt noch einen aus Real Estate dabei, aber das hat leider nicht geklappt. Aber ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr cooles Board, richtig geile Leute dabei, und mit denen gehen wir jetzt halt in die Zukunft.
Kritische Frage muss ich noch stellen, weil bitte, einfach wichtig ist, ist ja wie immer,
Ending on a good note.
Wir machen danach wieder Good Notes. Aber man guckt ja immer so von Runde zu Runde, welche Altinvestoren kommen halt mit und welche kommen nicht mit. Und wenn die nicht mitkommen, warum kommen die nicht mit, ne? Glauben die nicht mehr an das Konzept? Ist denn das irgendwie zu groß, zu klein? Jetzt musst du ja aus reiner Investmentsicht, du hast ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr ja, ne, viele einfach nicht mitgenommen habt und dass du ja gar nicht diese klassischen VCs auch drin haben möchtest, habe ich jetzt verstanden.
Ja.
Ist das auch der Grund, warum ihr Altinvestoren, also habt ihr die angefragt? Wollten die nicht?
Ja.
Oder nee, warum also habt ihr die nicht im Boot?
Eine Mischung. Also wir hatten relativ viele Investoren in der alten Firma drin. Grundsätzlich ging da auf jeden Fall einmal eine offene Angebotsmail an alle raus, aller, hey, so wie es jetzt aussieht, Stand jetzt, planen wir ein Management-Buyout. Und ihr als unsere Altinvestoren, und wir hatten so einen engen Austausch, und wie ich eingangs einmal gesagt habe, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit allen von denen bis jetzt, was mich sehr freut. Und ich habe so ein bisschen, wer von euch möchte. Geil, hätte jetzt kein Preferred Treatment gegeben, wir haben alle Investoren gleich behandelt, aber ich meine, die Konditionen, zu denen man einsteigen konnte, waren insgesamt, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut und sehr fair. Und die ein paar hatten dann auch Bock, und ehrlicherweise, klar, bei ein paar siehst du Mehrwert als bei ein paar anderen, bei ein, zwei hast du dann nochmal aktiver auf einer separaten Kommunikationsebene nachgefragt und gepusht. Bei ein paar anderen, wenn sie sich auf die erste E-Mail nicht gemeldet haben, dann hast du es einfach beschlossen, das ist halt dann so. Und warum davon jetzt nicht alle sofort gesagt haben, hurra, ist halt eine Mischung aus, klar, hast halt schon mal Geld verloren, plus B, muss man dazu auch sagen, einige von denen waren auch so gefühlt mehr oder weniger reine Relationship-Invests in Thomas, die kamen aus Thomas' Netzwerk raus, die ja anfangs gar nicht unbedingt gesagt haben, ich gucke mir den Business Case so im Detail an oder ich will unbedingt was in diesem und jenem Bereich machen, die gesagt haben, ich mache wieder ein geiles Investment, wie eines meiner vielen Investments mit Thomas, da gehe ich jetzt rein und jetzt verstirbt er leider, und dann sagst du halt, ja gut, Dorian ist zwar ein netter Typ, aber ich habe halt vorher mit Thomas Business gemacht und dann machen sie es halt nicht so, ne? Und das ist am Ende so die wir jetzt daraus rübergenommen haben, das sind schon die, wo man auch aktiv mal gepusht hat, wo man sich wirklich, glaube ich, viel Mehrwert verspricht. Ich glaube, so ein, es gibt noch ein bis zwei davon, die hätte ich auch noch gerne dabei gehabt. Die haben gesagt, sie sind, das sind zwei, die haben Bock grundsätzlich in einer späteren Runde, falls sie eine spätere Runde machen müssen. Ich hoffe nein, aber kann ja sein, dass du, wenn du jetzt wirklich dann doch nochmal eine Fundraising-Runde machen möchtest, um eine Expansion zu acceleraten und wirklich mit Geschwindigkeit voranzutreiben, dass du eine große Series A machst oder sowas. Das sind Leute, die haben so viel Liquidität, dass die dann in so einem, denen es jetzt nicht um die günstige Bewertung ging, die sagen, wenn ich sehe, dass das jetzt einmal so funktioniert, bin ich gerne bei einer Series A wieder mit einem größeren Ticket dabei, und so bleiben wir halt mit denen in Kontakt. So.
Letzte Frage. Mhm. Mit wem glaubst du, müssen wir hier unbedingt mal sprechen? Bevor ich es vergesse.
Boah, schwierig. Wen hattet ihr schon so von Teamseite da?
Ja, das weißt du doch, weil du noch regelmäßig zuhörst. Nehmt uns doch mal
jemanden aus dem Konstrukt, der vielleicht nicht Core ist.
Ach so, shit. Fuck.
Ob es ein Investor ist, der gerne genannt werden möchte, ob es jemand ist, mit dem du Relationships hast, die nicht Core-Team sind, weiß ich nicht.
Ich kenne halt keine Core-Leute, die ich in also ich hätte im Vorfeld so mein erster Impuls wäre so gewesen, deswegen kam ich gerade auf die Teams. Ich finde gerade, dass es für, also ich denke, während ich die Frage beantworte, denke ich über noch eine Non-Core-Person nach. Aber ich finde es gerade, es ist ein sehr spannendes Umfeld für die E-Sports-Teams, weil die A natürlich, das ist kein großes Geheimnis, das habt ihr hier auch oft genug thematisiert, die durchlaufen gerade sehr schwere Zeiten, logischerweise. Es gibt ein paar Teams, die performen deutlich besser als andere, in meinen Augen. Und mein erster Vorschlag wäre sowas gewesen wie Sabrina Rati von G2 oder sowas, mit der mal zu sprechen, falls sie noch nicht hier war, ich glaube aber nicht, oder? War sie schon? Ah, damn it. Sabrina.
Dass du den nicht gehört hast, der war fantastisch.
Ich dachte, du hörst uns hier regelmäßig.
Ja. Weißt du, was das Problem ist? Da komme ich wieder auf diese Stress.
Jetzt wird er schwitzen.
Merkst du, wie er sich rauswindet?
Ja, das kann der Dorian gut.
Das kann er gut. Nein, also am Ende ist es so, ich habe gefühlt in den letzten 12 Monaten, Folge 92 wird mir gerade gesagt, okay, in den letzten 12 Monaten, ich habe nichts geguckt, fast kaum was gespielt, gar nichts, sondern einfach nur in voller Fokus drauf. Deshalb habe ich die Folge mit Sicherheit
verpasst. Du denkst nochmal darüber nach, du kannst uns das später gerne schreiben.
Ja,
aber dann mach doch jetzt nochmal positive Note, letztes Wort, hau doch nochmal richtig was raus. Hype dich nochmal selbst, hype andere. Keine Ahnung, aber lassen wir auf eine positive Note gehen.
Jetzt gerade fühlt es sich an, als sei so ein riesen Knoten geplatzt, so ein bisschen. Und irgendwie der Punkt, an dem wir jetzt stehen, das war das erste Mal in über einem Jahr, würde ich sagen, dass ich wirklich gut schlafe. Und das fühlt sich sehr gut an. Und das ist einfach nur ein großer Dank an natürlich deine Familie und Freunde, die du um dich herum hast, weil die rücken alles in deinem Leben irgendwie immer in so eine gute Perspektive. Also vor allem, ich habe 2 kleine Töchter, wenn so die Scheiße bis Freitagabend richtig um die Ohren geflogen ist, so Samstag, Sonntag mit denen spazieren gehen, sondern danach ist der Kopf wieder ein bisschen klar. Und B, bin ich einfach unendlich dankbar für das Team, das wir hier haben. Also vor allem diese ganz harte, essentielle Core-Crew, der Tarek Hoberg, mit dem ich die Firma, der jetzt auch vom Prokuristen befördert wurde zum Mitgeschäftsführer der neuen Level Experiences GmbH, bin ich super dankbar, den an meiner Seite zu haben. Die Sina Turgut, unsere Partnership-Chefin, die durch dick und dünn mit uns gegangen ist, der Björn Kempe, der die Venue schmeißt und sowas. Das ist schon richtig geil und hat mir wieder einmal gezeigt, wie wichtig das ist in diesen Phasen, wo du auch mal Down-Phasen hast, dass du Leute um dich herum hast, die an den Scheiß genauso glauben wie du selbst. Weil wenn du mal ein kurzes Energietief hast, dann feedest du davon, ne? Dann ist so, dass du sagst, guck mal, es glauben aber auch andere, du bist nicht völlig bekloppt und illusorisch. Und das ist jetzt gerade einfach ein super geiler Moment. Wir haben schon super viele, das erste Event, das wir am Donnerstag gemacht haben hier im Level, war super geil, mit 20 der geilsten Streamer. Wir haben relativ gute Anfragen schon jetzt für das weitere restliche Jahr. B2C läuft jetzt immer besser an. Diese Woche eröffnen wir Level für den Publikumsverkehr das erste Mal wieder neu auf. Feedback auf den digitalen Kanälen darauf ist super. Alle freuen sich, dass es wieder losgeht. Heißt, jetzt gerade geht's mir gut. Was soll ich sagen?
Danke dir.
Verdient. Danke dir. Danke für deine Zeit.
Ich danke euch. Und ich schicke euch noch irgendjemanden, den ihr unbedingt hier reinholen solltet. Ja. Ihr müsst mir dann vorher sagen, dass es niemand Non-Core sein sollte. Und es tut mir jetzt so leid, dass ich Sabrinas Podcast nicht gehört. Den werde ich auf jeden Fall nachhören.
Haben wir doch ein gutes, schlechtes Gewissen gemacht. Aber
Jetzt
sind wir doch wieder bei einer Negative-Note. Wir wollten noch positiv. Danke, Dorian.
Nein, Positive-Note. Ich danke euch, dass ihr immer diesen Podcast macht, der, auch wenn ich ihn nicht ganz regelmäßig in den letzten 8 Monaten gehört habe, der Gutes in dieser Branche wirkt. Und danke fürs Job.
Ich werde 5 Sterne reinhauen.
5 Sterne.
Dorian. Hast du schon? 5 Sterne. Ja. Das habe ich gemacht. Das habe ich damals nach der ersten Folge schon gemacht.
Sehr gut.
Also natürlich erst, nachdem ihr mich im Podcast hattet, logischerweise. Ja, aber die 5 Sterne werden schon gehabt.
Ey, wir drücken dir die Daumen. Alles Gute,
danke
Dorian.
Euch.
Und
danke
vielleicht
euch.
Nehmen wir mal irgendwann im Level auf.
Genau. Oder ich komme zum Magic-Spielen vorbei. So. Nice.
Oder wir kommen zum Magic-Spielen vorbei.
Oder ihr kommt zum Magic-Spielen vorbei. In diesem Sinne, Dankeschön.
Schönes Schlusswort. Tschüss, Dorian. Tschüss, Dennis. Tschüss, Johannes. Tschüss, alle Hörerinnen und Hörer. System shut down.